Hallo Nico.
Hallo Maigi. Wir sind mal wieder bei einer Folge von unseren Spielberichten. Wir haben ja schon hier rein für Patrons zweimal Erfahrungsberichte als Podcast aufbereitet, wo du ein Spiel gespielt hast oder eine Session von einem Rollenspiel und wir keine Kamera dabei laufen hatten und danach dachten, schade, hätten wir mal aufnehmen sollen. Also haben wir es nacherzählt für Goblin Errands und für Rivers of London. Und da uns das Spaß macht, haben wir jetzt gesagt, jetzt machen wir es mit einem Brettspiel, das aber auch eine Erzählkomponente hat. Und zwar, welches Brettspiel? Die Leute wissen es schon, weil es im Titel dieses Postings stand.
Und ich hoffe, dass ich jetzt keinen Unsinn erzähle, aber Outer Rim.
Ja, genau. Wir sind hier für Star Wars Outer Rim, das Schurken-Schmuggler-Kopfgeldjäger-Brettspiel. Oh. Was?
Freie berufliche Transport, Import, Export, Logistik, Fachleute.
Logistikfachleute und freiberufliche Hilfspolizisten.
Ja, ja, möglicherweise.
Die für das Imperium arbeiten könnten, für die Rebellenallianz, vielleicht aber auch für die Hutten oder andere Kartelle. Denn das Spiel hat 4 Fraktionen, denen man sich, naja, nicht anschließen kann, aber mit denen man
Anbietern.
Mm. Okay, was ist denn Outer Rim für ein Spiel?
Outer Rim ist ein Spiel, wo wir alle jeweils mit einem eigenen Schiffchen unterwegs sind und eine Crew zusammenstellen und uns auf einem Brett, es ist ein Brettspiel also, bewegen, das einen guten Teil des Outer Rim, also der äußeren Zone der Star Wars Galaxis, zeigt. Und dann Runde für Runde uns bewegen und mit verschiedensten Dingen interagieren können. Ich weiß nicht, ist das ein Genre, ein spezielles, das ich hier jetzt hätte festlegen müssen?
Vielleicht können wir kurz drüber reden, was für Komponenten das Spiel hat. Denn normalerweise spielen wir ja bei uns im Stream oft Brettspiele, die so ein bisschen Dungeon-crawlig sind, also die so Rollenspielelemente haben und meistens auch Miniaturen. Da gibt es Bodenpläne und verschiedene Korridore und Räume und wir bewegen dann kleine Helden drüber oder vielleicht auch Raumschiffe. Und für Star Wars haben wir bisher die Spiele gespielt und auch im Stream gespielt, wo man eben solche Miniatürchen hat. Und das ist ein Spiel, das untypisch für uns ist. Da gibt es keine Miniaturen. Der Kern des Spiels ist ein großer Halbmond, den man puzzelmäßig auslegt, der die Outer Rim, also die äußeren Randsysteme der Star Wars Galaxis abbildet. So Welten wie Tatooine, Nal Hutta.
Naboo aber auch.
Naboo ist ja auch da in der Gegend, genau.
Lothal. Hallo,
ja,
Indy.
Ja, Indy kommt auch rein und will mit. Hallo, Indy. Ja, du willst auch über Outer Rim reden.
Ja, ist lecker. Nein, Indy hat keine Bestandteile
davon gegessen. Der Outer Rim von einem Käse ist lecker für ihn, genau. Ja, also insgesamt ein grobes Dutzend Planeten, die da ringförmig angeordnet sind. Mit einer Erweiterung kommen noch ein paar mehr dazu und dann schließt sich der Kreis mehr oder weniger auch, also nicht vollständig, aber man kann dann mit der Erweiterung tatsächlich vom einen Ende des Outer Rims zum anderen springen, indem man durch die Kernwelten fliegt. Aber das führt jetzt vielleicht ein bisschen zu weit. Und das ist relativ ähnlich wie ein Spiel, das wir schon mal im Let's Play gezeigt haben und auch rezensiert haben vor vielen Jahren, nämlich das Firefly-Brettspiel. Erinnerst du dich daran?
Ja, da hat man vor allen Dingen, also was ich finde ein großer Unterschied ist, bei dem Firefly-Brettspiel hat man wirklich aneinander vorbeigespielt, größtenteils. Mhm. Da haben alle ihr eigenes Ding gemacht, aber hier ist es ja tatsächlich so, dass man teilweise versucht, oder versuchen kann zumindest, sich gegenseitig zu sabotieren. Irgendwie ist
oder
hier
zusammenzuarbeiten.
Oder das. Ja, irgendwie ist hier mehr Interaktion. Aber wann haben wir jemals zusammengearbeitet in dem Spiel, anstatt zu versuchen, uns gegenseitig auszuboten?
Ich habe es ja öfter gespielt als du. Ich habe da schon ein, zwei Momente gehabt. Firefly war halt eine riesige, viereckige Karte und man hatte Miniaturen für die verschiedenen Schiffe und es gab Miniaturen für die Allianz und für die Reaper, die einem halt, also die Bösewichte im Firefly-Universum, 2 verschiedene Fraktionen. Aber im Endeffekt lief es darauf hinaus, man hat sein Schiff ausgebaut, man musste Geld verdienen, um das zu tun, man musste Geld für Sprit sammeln und man musste seine Crew zusammensammeln, man bekam verschiedene NSCs, dafür gab es dann halt so schöne Kärtchen und man musste dann Missionen annehmen, um Fracht irgendwo hinzubringen oder irgendwen zu sabotieren und das war für mich ein sehr angenehmes Spiel, aber ich fand es immer ein bisschen überladen. Und was Outer Rim macht, ist, es streamlined diese Idee komplett und wirft alles weg, was es nicht braucht. Beginnend bei den Miniaturen, denn es gibt nur ein paar Pappaufsteller. Und weiterhin beim Spielbrett, denn das ist halt wirklich nur dieser Halbkreis. Denn du brauchst den Platz für die ganzen Karten. Was es nämlich viel mehr hat als das Firefly-Spiel, ist randomisierte Story, die basiert auf Questkarten und Aufträgen, die du zufällig ziehst.
Ja, also man kann eine ganze Reihe unterschiedlicher Sachen machen. Wir hatten es ja schon aufgezählt, Import-Export-Spezialisten oder Hilfs-Sheriffs oder sonst was. Also man kann jeweils, wenn man dran ist, verteilt sich diese Runde in so ein paar Phasen auf. Dann ist zum Beispiel Bewegen und mit bestimmten Sachen interagieren, aber auch auf dem Markt was unternehmen ist eine Aktion, die man tun kann. Und das bedeutet, dass man bei den Kartenstapeln entweder etwas weiterblättert oder durchmischt oder sich was kauft. Und kaufen kann auch heißen, dass man eine Karte nimmt, die nichts kostet, was für viele Aufträge der Fall ist. Und dann kann es sein, dass man halt einen Frachtauftrag annimmt, dass man irgendwo etwas annehmen und zu einem bestimmten Zielort bringen muss. Das kann sein, dass man ein Kopfgeld annimmt. Das ist dann sogar noch eine der komplexesten Sachen, denn bei jedem Planeten sind potenzielle Kopfgelder bzw. NSCs ausgelegt, aber mit dem Gesicht nach unten, sodass man nur deren Farbkodierung sieht, die sagt, wie gefährlich die denn rein theoretisch sind.
Aber das Tolle ist ja, die haben ja mehrere Funktionen. Die sind ja, nicht nur Leute, auf die ein Kopfgeld ausgesetzt ist. Das können ja auch Crewmitglieder sein oder Auftraggeber oder alles drei, je nachdem, auf welcher Fraktion du am besten zu sprechen bist.
Also man kann einfach denen so begegnen, weil es gibt ja noch eine Begegnungsphase, wo man an dem Ort, wo man gerade ist, eine Begegnung durchführen muss. Manche Orte gibt es dann quasi nur eine, aber häufig hat man auch die Wahl aus mehreren. Das erinnert mich ein bisschen an die Begegnungsphase zum Beispiel von Eldritch Horror, wo du auch immer sagen kannst, ich bin an diesem Ort, ich mache eine allgemeine Begegnung für diese Art von Ort oder eine Begegnung für speziell genau diese Stadt oder eine Begegnung mit der Patrouille, die jetzt hier ist, das in dem Fall von Outer Rim. Oder mit einem NSC, der hier ist, und drehe den um und schaue, wer sich dahinter verbirgt. Oder es ist schon jemand aufgedeckt und ich weiß genau, dass ich mit diesem NSC interagieren will, weil ich versuche, ihn anzuheuern. Oder weil ich ein Kopfgeld für diese Person habe. Es kann aber auch sein, weil die ja, wie gesagt, am Anfang mit dem Gesicht nach unten liegen, dass man mit einem Kopfgeldauftrag wirklich die gesamte Galaxis abklappern muss auf der Suche nach der einen Person, die man irgendwie einsacken muss. Und dann hat jemand anders sie kurz vorher zur eigenen Crew geholt und dann muss man dieser Person hinterherfliegen.
Also wir sind jetzt gerade bis nach vorne gesprungen mit deiner Beschreibung der Spielmechanik. Aber man fängt damit an, dass man ein schrottiges Raumschiff bekommt und sich ein günstiges
ein Raumschiff Einsteiger-Raumschiff bekommt,
dass man in zwei, drei verschiedenen Versionen, also zwei Raumschiffmodelle, die man auf entweder auf Geschwindigkeit oder auf Kampfkraft sozusagen auslegen kann. Und dann darf man sich raussuchen, welche prominente Figur aus dem Star Wars-Universum man denn sein möchte. Das kann Han Solo sein, das kann Lando Calrissian sein, das kann Boba Fett sein oder Dengar oder irgendwelche Figuren, die man nur aus den Comics kennt, wie Dr. Aphra, Jyn Erso kann es sein. Und insgesamt sind es, glaube ich, inzwischen mit dem Addon so 20 verschiedene Charaktere. Die meisten kennen wir aus dem Film. Und sie haben halt alle Sonderregeln. Lando darf zum Beispiel fast jeden Wurf nochmal neu machen und ist damit meiner Meinung nach overpowered.
Ja. Yeah.
Und bei Han geht es eher darum, hey, wenn du Han hast und den Falken hast und Chewie, dann hast du ganz bestimmt tolle Boni und fliegst viel schneller und kannst besser kämpfen. Und Dr. Aphra ist eher so die Tricksterin, die sich so durchmogelt. Andere Charaktere haben halt bestimmte Nahkampf- oder Fernkampf-Boni oder sind besser im Raum manövrieren oder haben halt, wie gesagt, irgendwelche Sonderboni bei bestimmten Regeln. Und sie haben auch vordefiniert, mit welchen Fraktionen sie sich gut und schlecht stellen. Es gibt nämlich ganz wichtige Mechanik auf dem Charakterbogen, den man hat. Da legt man sein Raumschiff an, da legt man seine Charakterkarte an, aber es ist so ein Kernbogen, wo man die Beziehungen festhält. Das ist so ein kleiner Schieber und da kann man einstellen, ist man bei den Rebellen gut gelitten und beim Imperium bei den Hutten oder bei den Kartellen jeweils in schlecht, neutral und gut. Und das ist sehr, sehr wichtig dafür, wie das Universum auf einen reagiert. Das ist so eine Art Wenn-Dann-Schalter, der ganz oft abgefragt wird. Zum Beispiel, wenn man da mit seinem Raumschiff rumfliegt, man hat Bewegungspunkte und dann hat man zum Start halt automatisch einen zufälligen Auftrag, wie zum Beispiel, sammelt das Kopfgeld für Lobot ein. Ja? Wo ist Lobot? Wissen wir nicht, aber wir wissen, Lobot ist so und so mächtig, er könnte auf einer von diesen 5 oder 6 Planetenstationen sein. Und das ist eine Zufallsmechanik, denn diese NSC-Tokens werden halt blind in der Galaxis verteilt, sodass die entsprechenden Level immer auf den gleichen Planeten liegen. Also zum Beispiel, ist es nicht so, aber einfach ein Beispiel, auf Tatooine würde jetzt immer ein weißer und ein grüner NSC liegen. Und das heißt, es würden immer 2 von 12 möglichen da liegen. Das heißt, dein Job wäre erstmal, grase all diese Planeten ab, wo Lobot potenziell sein könnte, und dann bring ihn irgendwo hin oder schieß ihn über den Haufen. Das eine ist einfacher, das andere bringt dir mehr Prestige. Und Prestige ist das, was du haben willst. Es geht darum, als erster 12 Prestigepunkte zu sammeln. Und dann bist du halt der geilste Kopfgeldjäger oder Schmuggler der Galaxis und kommst auf das Cover von Schmuggler Weekly. Ja, 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 genau, was man ja eigentlich nicht haben will als Schmuggler. Aber dann bist du halt berühmt und hast das Spiel gewonnen. Natürlich könnte man es auch unbegrenzt weiterspielen, bis man keine Lust mehr hat.
Und beziehungsweise ist es nicht sogar so, dass man bei 10 beenden kann, aber wenn man Bock hat, spielt man bis 12? Irgendwie sowas.
Ja, es gibt diese zwei Möglichkeiten. Es wurde empfohlen, die erste Runde bei 10 zu beenden, wenn man es dann drauf hat, und danach spielt man bis 12. Und wie du schon sagtest, man kann das auch, man kann miteinander handeln, man kann sich helfen, aber man kann sich auch gegenseitig jagen. Es kann sein, dass man das Kopfgeld für einen anderen Spieler, also das Charakter, bekommt.
Es könnte sein, dass man das Kopfgeld für Chewbacca bekommt, der in meiner Crew ist, ja, und daraufhin und mein Raumschiff aufhält.
Ja. Nein, ihr wart nicht im Raumschiff.
Chewbacca zusammenschießt.
Ihr wart gerade auf Canto Bite im Casino, ja, und habt euch
ein, um es schönes auszunehmen,
habt euch ein schönes Leben gemacht. Und ich kam da reingelaufen und hab gesagt, Solo, gib den Wookie raus oder ich schieße dir alles über den Haufen.
Ich,
und dann
glaub,
hast du gesagt,
war Dr. Aphra.
Du warst Dr. Aphra und Chewie war in deiner Crew. Okay. Dann habe ich gesagt, Dr. Aphra, komm, gib den Wookie raus oder ich schieße dich über den Haufen.
Dann habe ich auf meine Werte geguckt, habe auf die von Chewbacca geguckt und habe gesagt, Chewie, du schaffst das schon. Und er hat es nicht geschafft.
Du kannst aber auch sagen, du stellst dich vor ihn und verteidigst ihn. Oder du sagst, er kämpft für dich selber. Mhm. Und wenn ich den besiege, dann nehme ich ihn dir halt weg. Ne? Und natürlich kannst du dann auch kommen und versuchen, zurückzuerobern. Also da sind schon eine Menge sehr organische, emergente Storytelling-Momente drin. Und deswegen mögen wir das Spiel. Ne? Darum geht's ja. Das ist das, was du bei Elvid Schaurer auch gesagt hast. Darauf stehst du. Das sind so Elemente, Zufallsfaktoren, die sich gegenseitig bedingen und eine Story erzählen, von der du nicht gewusst hast, dass wir sie erzählen würden.
Ja, das ist tatsächlich auch wirklich jedes Mal passiert, dass wir es gespielt haben. Wir haben jetzt schon einige Runden durch, auch mit verschiedenen Besetzungen von FreundInnen, die mit uns gespielt haben. Und es war jedes Mal so, dass es irgendwie schon unterhaltsam Sinn ergeben hat, was wir gemacht haben. Oder halt wunderbar chaotisch war. Bisschen, ja, oder das, also ich spiele es dann auch immer so, dass ich versuche, irgendwas zu machen, was zu dem Charakter passt. Mhm. Und die Sache mit den, welche Fraktionen einen mögen oder nicht, ist auch ja nur etwas, mit dem man startet. Das heißt, man kann auch schauen, ob man sich dann irgendwie sinniger oder widersinnigerweise dann doch beim Imperium einschleimt oder so etwas. Und daraus können sich auch so ein bisschen Storylines ergeben. Oder
ja, du siehst ja immer, was dir die Mission einbringt. Ja. Ne? Also wenn du dann siehst, das macht dir aber einen schlechten Ruf bei der Rebellion, machst du es vielleicht nicht, wenn du eben Jyn Erso bist oder sowas. Die natürlich mit einem guten Ruf bei der Rebellion startet, ja, glaube ich. Oder auf jeden Fall mit einem schlechten beim Imperium.
Und irgendwie jedes Mal hat sich so eine kleine Charakterreise ergeben. Das hat mir immer sehr gut gefallen. Bis auf das eine Mal, wo du mir den Wookie unterm Arsch weggeklaut hast.
Das ist mir immer noch übel. Hey, das ist halt das Spiel. Und wenn ich das nicht machen würde, wärst du irgendwie lahm. Jedenfalls reist man dann eben durch die Galaxis. Einkaufen kann man nur auf Planeten. Begegnungen kann man aber auch im leeren Raum haben. Da kann es halt sein, dass einem irgendwelche anderen Frachter begegnen oder doch Patrouillen. Oder dass da irgendeine Anomalie ist oder ein Weltraumwahl. Auf den Planeten kann man dann auf den Markt gehen und hat dann sehr viele Stapel an Waren, Luxusgüter, Ausrüstung, Kopfgeldjägeraufträge. Manche davon, sagt es schon, kosten Geld, manche nicht. Und die Waren, die man dann halt gekauft hat, kann man dann einfach in die Frachtfächer seines Raumschiffs legen. Und die Crew, die man angeheuert hat, wie gesagt, das kann über solche Karten laufen, aber oft läuft es darüber, dass man eben die NSC-Marke aufdeckt. Die kommen dann in die Crewfächer von deinem Schiff und dann merkst du ganz bald, ups, mein Schiff ist winzig, ich kann hier gar nicht viel mehr machen. Außerdem wird es sofort zu Brei geschossen. Ich brauche ein neues Schiff. Also dein zweites Ziel, nachdem du die erste Mission abgeliefert hast, deine ersten Prestigepunkte bekommen hast, ist, ich möchte mir ein neues Schiff kaufen, ich brauche Geld dafür. Und am liebsten möchte ich mir die Ghost oder den Millennium Falcon kaufen. Das sind die besten Schiffe. Oder mit die besten. Es gibt noch ein paar andere, die ganz geil sind. Und dann hat das Schiff auch nochmal eigene Ziele, die das Schiff nochmal besser machen. Die möchtest du dann auch erfüllen. Und dann hast du irgendwann ein Schiff mit 3 Crewplätzen und 3 Frachtplätzen und Modifikationsplätzen. Da willst du natürlich alle maximal gut ausbauen. Du willst dann natürlich auch Crewmitglieder bringen, die rollenspieltechnisch zu dir passen. Also wenn du Han bist, willst du natürlich vielleicht Chewie haben und ein paar andere Charaktere, die dazu passen. Vielleicht, wenn du Lando bist, dann Chewie und Han und Lobot oder sowas.
Ich hatte irgendwann mal einen Druidencharakter und habe nur Druiden angeheuert. Das fand ich auch sehr
süß. Das ist auch cool, ja. Irgendwie hatten wir auch mal ein schwarzes Schiff, das nur mit schwarzen Charakteren belegt war.
Black Chrysanthemum.
Ne? Ja. Lando, K2SO und noch irgendeine Figur, die auch schwarz war.
Halt Black
und dann wurden die halt sofort von der imperialen Patrouille angehalten. Und
Nein, das es gab auf jeden Fall sehr viel blöde Sprüche dazu.
Ja, und diese Charaktere hat man ja nicht nur aus irgendwie symbolischen Gründen oder aus Fluffgründen, sondern die haben ja auch alle Werte. Das Ding hat ja schon ein bisschen Rollenspielelemente, weil die Aufträge, die man machen muss, nicht immer nur einfach sind, bring die Fracht dahin oder hol diesen Typen da ab, sondern wenn du tatsächlich ein Kopfgeld einsacken willst, dann musst du kämpfen. Und wenn du einen Raumkampf hast, musst du auch würfeln. Und manchmal hast du auch Missionen, die sind mehrteilig. Da gibt es 5, 6 Stufen und jede Stufe ist eine Probe auf eins deiner Skills. Die musst du aber nicht selber haben, die können auch deine Begleiter haben. Also es ist sinnvoll, dann Begleiter zusammenzusammeln, eine Gruppe zusammenzubauen, die dann breit aufgestellt ist. Und dann kannst du dann sagen, okay, und mit der Bande, einmal hatte ich Bib Fortuna in der Crew, oder war es Greedo? Ich glaube, es war Greedo. Und Greedo war natürlich auf Seiten von Jabba. Und ich dachte mir, okay, ich versau's mir jetzt mit Jabba, wir brechen jetzt bei ihm ein und klauen ihm, räumen ihm die Schatzkammer leer. Ja? Und dann haben wir halt Greedo mitgeschleppt, weil er sich auskannte in Jabbas Palast. Und danach war er natürlich trotzdem Teil unserer Crew weiterhin, aber hat halt diesen Heist mitgemacht und ging davon aus, dass er dann genauso wie wir nicht mehr bei den Hutten gelitten ist. Natürlich sank dadurch dann der Ruf bei den Hutten, aber wir haben ganz viel Prestige gewonnen und auch eine Menge Beute gemacht. Und das ist nur in so ein paar Sätzen beschrieben, ne, Maggie? Aber es entwickelt sich Kopfkino dadurch. Vor allem durch die Kombination, welcher Charakter macht hier gerade was, auf welchem Planeten, zu welchem Zweck. Und der Hund regt sich im Hintergrund furchtbar drüber auf.
Weil wahrscheinlich irgendjemand, und wir nehmen das hier gerade sehr spät nachts auf.
Ja, es ist 3 Uhr nachts. 4 Uhr nachts. 4 Uhr nachts.
Weil irgendjemand um 4 Uhr nachts bei uns am Tor ist oder so.
Und wahrscheinlich an Zeitungsausträge.
Wahrscheinlich, ja. Die müssen auf jeden Fall angebellt werden.
Das muss man nicht machen bei Outer Rim, Zeitung austragen.
Nein, aber, die Aufträge sind alle schon etwas cooler.
Aber dumme Lieferjobs sind schon dabei. Es kann auch sein, dass man Speederbike-Teile nach, keine Ahnung, Corellia bringen muss. Nee, nicht Corellia, das wäre ja nicht am
Ja, irgendwo Land anders hin und dann transportiert man fertige Speeder weiter. Also es gibt auch so mehrstufige Aufträge. Ja,
genau. Und wir haben es schon gesagt, es gibt Kämpfe, die laufen nach speziellen Regeln. Und es gibt Raumkämpfe, die können unter Spielenden ablaufen, aber auch gegen Patrouillen, die quasi KI-gesteuert sind. Immer wenn man bestimmte Dinge kauft oder Karten aufdeckt, bewegen sich die 4 verschiedenen Fraktionen mit ihren Patrouillenschiffen auf einen zu. Und dann ist es wichtig, wie man, was für ein Standing man welche Fraktion hat. Wenn man zum Beispiel jetzt bei den Rebellen gut gelitten ist und kommt auf das Rebellen-Patrouillenfeld, wo gerade der X-Wing rumdümpelt, dann ist das völlig okay, man kann weiterfliegen. Wenn man neutral bei ihnen ist oder bei einer anderen Fraktion, dann halten die einen auf und es gibt ein Gespräch. Also stellt man sich dann vor, aber der Zug ist vorbei. Und wenn man jetzt Feind des Imperiums ist, zum Beispiel, und kommt aus das TIE Fighter-Patrouillenfeld, dann gibt es einen Kampf.
Ja.
Und
man sollte noch dazu sagen, dass das Patrouillenfeld sich bewegt, weil immer wenn man etwas von einem Kartenstapel an sich nimmt, wird ausgelöst, dass sie sich weiter bewegen.
Das habe ich gerade
gesagt. Das wolltest du. Oh, nee. Entschuldigung.
Aber man kann es auch nochmal sagen, es ist wichtig. Und wenn man den TIE Fighter dann besiegt, oder das Lambda-Shuttle ist, glaube ich, der erste Gegner beim Imperium, dann kommt halt ein stärkeres Schiff, das einem dann auch mehr Prestigepunkte gibt. Ich glaube, das erste gibt einem nur Geld, das nächste bringt einem Prestige. Und da, nach 3 Kämpfen kommt halt der Sternzerstörer, dann hast du keine Chance mehr. Dann
ist unbesiegbar.
Nur noch darum, die zu vermeiden. So ist es bei jeder Fraktion. Aber du kannst halt auch sagen, ich will jetzt gar kein Kopfgeldjäger sein, ich will jetzt einfach hier rumfliegen und ballern und meine Raumkämpfe machen und dadurch das Spiel gewinnen. Also es gibt echt viele Möglichkeiten, an Prestige zu kommen.
Ja, oder immer, wenn ich Dr. Aphra spiele, nehme ich nur die Aufträge an, die irgendwie mit archäologischen Artefakten zu tun haben und reise durch die Galaxis und stehle Juwelen oder hebe Grabkammern aus und dergleichen. Und auch das geht.
Da hatten wir auch schon schöne Stories, die sich ergeben haben zwischen konkurrierenden Archäologen, die sich dann zusammengeschossen haben auf irgendwelchen abgelegenen Wüstenplaneten Und dann hat Dr. Aphra auch gerade die Mission abgeschlossen und hat aus dieser Pyramide ein Artefakt geborgen und das dann direkt im Kampf eingesetzt, um dann nochmal davon zu kommen, hat aber dabei einen NSC geopfert. Also man kann eigentlich fast jede Session irgendwie in einen kleinen Comic gießen und es funktioniert immer. Also je nachdem, man kann es natürlich auch irgendwie unproduktiv spielen, sodass es nicht funktioniert.
Aber und manche wären auch traurige Comics, weil man die ganze Zeit versagt. Also ja, wenn man ein bisschen Pech hat. Man muss auch dazu sagen, es wird viel gewürfelt und das sind mal wieder Würfel mit so Sonderzeichen drauf.
Ja, es ist nicht sehr intuitiv. Also gerade den Kampf finde ich nicht intuitiv, weil der anders läuft als die Talentproben.
Ja. Also die ersten paar Male war dann immer so, was bedeutet das jetzt genau? Aber den Rest hat man sehr schnell drin von diesem Spiel. Von der Abfolge, was man machen kann und was man machen muss und was bedeutet.
Ja.
Aber in erster Linie ist es so, dass auf den Würfeln sind unterschiedliche Symbole. Und je nachdem, ob man die Fähigkeit, die abgefragt wird, gar nicht kann, einmal kann oder sie selber kann und einer von den NSCs, die man dabei hat, kann sie auch noch zählen unterschiedliche Symbole. Das ist tatsächlich sehr schnell drin.
Ja. Ich spiele das auch nicht zum zu gewinnen, ehrlich gesagt. Ich spiele
dafür
das,
gewinnst du aber ziemlich oft.
Nee, wenn wir mit Tim spielen, gewinnt immer Tim.
Echt?
Weil Tim spielt ja, nichts gegen Tim, aber Tim spielt ja, um zu gewinnen und liest dann auch in Foren durch, was die beste Kombination...
Tim ist ein Gewinner-Typ.
Was die beste Kombination an Charakter, den man spielen kann und Raumschiff und sowas ist und was dann die beste Taktik für diesen Charakter ist. Und mir ist das total egal. Ich will einfach nur, dass wir eine spannende Geschichte erzählen. Ich bin dann halt auch, ich finde dann schade, wenn das Spiel abgebrochen wird, wenn jemand gewonnen hat, während ich gerade noch mitten in meinem Versuch war, irgendwas zu erreichen, um irgendwie das rund zu machen, was ich da erspiele. Dieser Charakter will jetzt aber dieses Schiff haben und er will dieses Scream-Kit haben und diese Mission machen. Und mir ist es dann eigentlich egal, was gerade um mich rum passiert. Von daher wäre es auch okay, wenn das Spiel so wie Firefly laufen würde, dass jeder für sich selber spielt. Tut es aber halt nicht. Man interagiert viel, viel mehr, weil man auch auf engerem Raum zusammen ist. Also so groß ist die Galaxis ja nicht, oder der Outer Rim, zumindest in diesem Spiel. es ist, glaube ich, für mich auch der Hauptgrund, warum ich es so sehr mag, ist es, dass dieser Fluff entsteht. Ich weiß, würdest du es als Spiel mögen, wenn es gar nicht um Star Wars ginge, sondern wenn das in Deutschland spielen würde und man würde verschiedene LKW-Spediteure spielen?
Nee. Also,
und die Namen, die alle nichts sagen würden von den
dann
Leuten.
Dann wäre es immer noch ein mechanisch ganz gutes Spiel. Aber für mich macht es wirklich das aus, dass ich die Charaktere wiedererkenne, ihre Fähigkeiten zu dem passen, was die Charaktere ausmacht. Und ich halt eben zum Beispiel meine Crew nur aus Druiden zusammenstellen kann. Mhm. Oder halt mit Dr. Aphra nur archäologische Aufträge annehmen. Oder mit Hutton auf jeden Fall das Geld zusammenkratzen, um mir den Millennium Falcon zu kaufen. Also für mich macht dann das der Fluff. Der Star Wars Fluff gut umgesetzt ist in dem Fall, macht für mich mindestens die Hälfte von dem Spiel aus, wenn nicht mehr.
Findest du, es ist ein wertiges Spiel? Ich meine, es besteht ja nur aus Pappmarkern.
Ja.
Und kostet trotzdem, glaube ich, 60, 70 Euro, je nachdem, wo
man es kauft. Ja, aber, also sagen wir mal so, es gibt ja Pappmarker und Pappmarker. Das Material hier ist alles sehr stabil und sehr gut nutzbar. Und vor allen Dingen hat das Spiel einen immensen Wiederspielwert. Wir haben hier eine Menge Spiele... Verzeihung. Wir haben eine Menge Spiele stehen, die noch deutlich teurer waren und die voll sind mit Miniaturen, weil es diese Phase gab oder vielleicht sogar noch gibt mit Kickstartern, wo ganz viele Minis drin sind, aber die wir nicht oft gespielt haben oder gar nicht gespielt haben.
Die Phase gibt es noch, aber ich bin durch damit.
Ja, und inzwischen ist es eher so, gib mir ein überschaubares Spiel mit Pappmarkern, die nicht zu viel sind, wo ich aber nach einer Runde sage, ich könnte jetzt noch eine spielen oder dass wir regelmäßig alle paar Wochen rausholen und eine Runde spielen, beziehungsweise wenn wir bei Freunden sind, dann sagen, okay, dann machen wir das, um gemeinsam ein bisschen Zeit zu verbringen, beziehungsweise Tim zum Beispiel angesteckt haben, dass ich selber eine Version von dem Spiel geholt hat, weil er es so gut fand.
Ja.
Also für mich macht inzwischen dieses, spiele ich das gerne von der Wertigkeit sehr, sehr, sehr viel mehr aus, als wie teuer war es, diese Miniatur zu produzieren. Gute Güte, ich habe irgendwas in den falschen Hals gekriegt.
Habe ich was Falsches gesagt, Marie? Okay, damit beenden wir dann den heutigen Podcast, auch weil Marie gerade erstickt.
Naja. Ich lebe noch.
Okay, sie ist doch nicht erstickt, das war knapp. Ein bisschen Spannung kann man hier auch reinbringen.
Toller Spannungsbogen. Ist Marie erstickt während des Podcasts? Ja, nein, vielleicht. Jetzt stimmt der Chat ab.
Der Chat? Das ist nicht, wir sind nicht,
ist live. Nicht live.
Nein, das ist ein Podcast, Maggie.
Ja, ja. Ach so, funktioniert das? Die werden nicht live ausgestrahlt. Okay.
Nee, das würde sich Radio nennen, aber wer macht sowas schon?
Und auch um 4 Uhr morgens nicht so wirklich.
Ja. Wenn wir im Radio wären, wäre es um 4 Uhr morgens.
Ja.
Also, nee, um 3 Uhr morgens.
Also wenn ihr sowohl mit Star Wars was anfangen könnt, als auch mit erzählerischen sowie leicht taktischen Brettspielen. Wir hatten sehr viel Spaß in Outer Rim und haben es auch noch weiterhin. Und ich glaube, da gibt es noch ein paar mehr Geschichten, die man sich zusammenspinnen kann damit.
Ja, vielleicht zeigen wir es ja irgendwann mal auch in einem Let's Play, aber wahrscheinlich kennt ihr es auch alle schon, wenn ihr auf dieses Posting geklickt habt und wolltet vielleicht nur 25 Minuten Zeit überbrücken, während ihr kocht oder so. Und jetzt kennt ihr unsere Meinung zu Outer Rim. Wenn wir ihm eine Wertung geben gut. würden in der Late Night Show, dann wäre es mindestens eine 8,5, oder?
Ja.
Ja. Ja. Ist schon ein bisschen erstaunlich, dass ich von allen Star Wars Brettspielen am meisten Spaß mit einem habe, wo keine Jedi vorkommen, ja, oder nur ganz am Rande. Und wo es auch nicht um Miniaturen oder Raumschiffe geht. Also es geht um Raumschiffe, aber sie sind halt nur sehr abstrakt dargestellt.
Ja, aber es ist alles so schön durchdacht. Die ganzen einzelnen Kärtchen, die man auslegen kann, alles hat einen Platz, den du an deinen Charakterbogen dranlegst und dann kannst du wieder Dinge an dein Schiff dranlegen. Das passt alles zusammen. Sowas mag ich.
Ja.
Ein Spiel, das sich aufräumen lässt. Auf dem Tisch wie in der Box.
Ja. Mikey mag nämlich Ordnung. Man glaubt es kaum, aber...
Ja, ja. Es ist... Ich mag Ordnung in manchen Dingen.
Okay, dann mal gucken, was der nächste Spielbericht ist, wenn wir mal wieder eine Session spielen ohne Kamera. Wir haben hier gerade eine Test-Session von einem anderen Spiel gemacht, das da heißt... Wie heißt es denn?
Ich glaube, es heißt Adventure Party.
Adventure Party, ja, das haben wir vom Free RPG Day vom Roland Barr, vom Sphärenmeister, zugeschickt bekommen. Und die Kernmechanik ist, man erzählt sich eine minimale Geschichte, die auf Karten vorgefertigt ist. Dann würfelt jeder und die SL muss anhand der Beschreibung der Aktion, die der SC macht, raten, was gewürfelt wurde. Also die SL sieht das Würfelergebnis nicht und die Spielenden müssen beschreiben, was sie tun und wie gut. Und dann muss die SL eben sagen, oh, du hast wahrscheinlich eine 11 gewürfelt oder sowas. Und dann gibt es eine Tabelle, die sagt, wie viele Erfahrungspunkte man dann dafür bekommt, wie gut man das dann erraten hat. Und am Ende weiß man dann, ob man das gut oder schlecht gemacht hat.
Wir waren okay.
Ja, und so würde ich das Spiel auch einstufen.
Es ja, okay. Also ja, ich meine, das Spiel ist für mindestens 3 Leute und wir sind 2 und Indie wollte nicht mitspielen.
Wir sind aber lustig genug für 3 Leute.
Findest du? Ich weiß es nicht.
Wir sind aber nervig das genug sei, für 3 Leute.
Das vielleicht, ja. Okay, gut. Ich glaube, aktuell gibt es dann nichts weiter zu sagen, außer das war unser Spielbericht zu Outer Rim. Wir hören uns in einem anderen Podcast oder sehen uns in einem Video oder in einem Livestream. Ich freue mich auf euch. Passt auf euch auf.
Und tschüss.